Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen. In unserer Sendereihe Durch die Bibel befinden wir uns gerade im Buch Sacharja, einem der letzten Propheten im Alten Testament. Sacharja gibt uns diesmal in einer seiner Prophetien einen Überblick über ganze Weltepochen. Demgegenüber scheint unser Leben manchmal sehr überschaubar. Ja, oftmals haben wir den Eindruck, dass unser Leben Gott nicht besonders wichtig ist, dass er uns aus dem Blick verloren hat oder dass er sich nicht für uns interessiert. Deshalb ist es sehr ermutigend, was Sacharja dem Volk Israel damals sagte. Gott hat niemals seinen Plan mit dem Volk Gottes aus den Augen verloren. Er hat sein Volk zu keinem Zeitpunkt vergessen, auch wenn es den Menschen so vorkam. Und diese Tatsache können wir auch auf uns übertragen. Gott vergisst niemanden. Ja, er hat auch sie nicht vergessen, auch wenn es ihnen manchmal so vorkommen mag. Gott hält zu ihnen nach wie vor. Er ist ihr Gott und hat sie niemals verlassen. In der ersten Vision von Sacharja, die in Kapitel 1 geschildert wurde, hat Gott deutlich gemacht, dass er sich Jerusalem wieder voller Erbarmen zuwenden wird. Das Gericht ist vorbei. Die 70 Jahre Verbannung sind ebenfalls Geschichte. Und nun wird sich Gott seinem Volk neu zuwenden. Diese Worte müssen für das Volk damals wunderbar geklungen und die Menschen mit Freude erfüllt haben. Schauen wir nun, was die zweite Vision beinhaltet. Dazu lese ich die ersten Verse aus Kapitel 2. Sacharja berichtet, »Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da waren vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese?« Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Juda, das ist Israel, und Jerusalem zerstreut haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Bibelauslegern bin ich nicht der Meinung, dass diese Vision zu der nachfolgenden Vision von den vier Schmieden gehört, sondern für sich selbst steht. Sacharja sieht vier Hörner, und diese stehen für diejenigen, die Jerusalem und Juda und Israel zerstreut haben. Also sowohl das Nordreich als auch das Südreich. Ein Horn repräsentierte damals einen heidnischen Herrscher. Das heißt, ein Horn wurde als Bild für einen heidnischen Herrscher gebraucht. Wie zum Beispiel auch im Buch Daniel. Dort heißt es in Kapitel 7, Vers 24 ausdrücklich, »Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden.« Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Auch in der Offenbarung, Kapitel 17, Vers 12, ist von 10 Hörnern bzw. 10 Königen die Rede. Dort lesen wir, die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Beide Bibelstellen zeigen meines Erachtens deutlich, dass die Hörner heidnische Herrscher und Weltmächte repräsentieren. Sacharja sieht 4 Hörner in seiner Vision. Und in der nächsten Vision von den 4 Schmieden wird deutlich, um welche Mächte es sich handelt. Die 4 Hörner stehen für Babylon, für das Großreich der Meder und Perser, für das griechische Imperium unter Alexander dem Großen und für das römische Reich. In den Versen 3 und 4 folgt nun diese nächste Vision, die von 4 Schmieden handelt. Sacharja berichtet, »Und der Herr zeigte mir 4 Schmiede. Da sprach ich, was wollen die machen? Er sprach, jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben, dass niemand sein Haupt hat erheben können. Diese aber sind gekommen, jene abzuschrecken und die Hörner der Völker abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Diese Beschreibung gehört vermutlich zu den beeindruckendsten Prophetien in der Heiligen Schrift. Doch wer sind wohl die 4 Schmiede? Dazu gibt es von Seiten der Bibelausleger unterschiedliche Vorschläge. Der Kirchenvater Hieronymus und der Reformator Johannes Calvin haben sie als symbolische Werkzeuge gesehen, die Gott gebraucht. Ich bin hier anderer Überzeugung. Die Schmiede sind meiner Meinung nach Künstler oder Handwerker, die etwas aufbauen. An dieser Stelle bin ich dem Theologen Merrill Unger sehr dankbar für seine gute Auslegung zu diesen Bibelversen. Die vier Hörner sehe ich als symbolische Zeichen für vier politische Perioden von aufeinanderfolgenden Weltreichen, wie es auch im Lukasevangelium von Jesus angedeutet wird. In Kapitel 21, Vers 24 spricht er von der Zeit der Heiden. Wenn diese Deutung zutrifft, könnten die vier Schmiede in Sacharjas Vision vier Kräfte sein, die von Gott gebraucht werden, um die Feinde des Volkes Gottes das Fürchten zu lehren und sie niederzuhalten. Merrill Unger schreibt dazu in seinem Kommentar zum Buch Sacharja: Im Zusammenhang mit Daniels großen Prophetien zur Zeit der Heiden in Daniel 2 und Daniel 7 werden drei der Hörner unter der starken Hand Gottes zu Schmieden, während das vierte und letzte Horn durch Gottes weltweites Reich und den wiederkommenden Christus besiegt wird. Der Messias wird dann kommen und die Feinde des Volkes Gottes besiegen, wie es in Psalm 2 beschrieben wird. Das erste Horn stellt Babylon dar, das durch die Meder und Perser besiegt wird, die in Sacharjas Vision als zweites Horn symbolisch dargestellt werden. Dadurch wird das zweite Horn zum ersten Schmied. Das zweite Horn, die Meder und Perser, wird vom dritten Horn, dem griechischen Weltreich, besiegt. Die Griechen werden dadurch zum zweiten Schmied. Das von Alexander dem Großen begründete Großreich der Griechen wird dann vom vierten Horn, also den Römern, besiegt. Es ist das furchterregendste der vier Hörner. Es wird nicht besiegt, sondern erst in den letzten Tagen als zehnteiliges Reich vom vierten Schmied zerstört, dem Königreich des wiederkehrenden Königs der Könige. Soweit der Theologe Merrill Unger. Wenn man die Geschichte Roms studiert, wird deutlich, dass Rom niemals durch eine andere Macht besiegt wurde. Nach den Prophetien wird Rom am Ende der Zeit wiederkommen. Es ist demnach niemals ganz untergegangen. Es ist nur durch inneren Zerbruch zerfallen. Doch der Antichrist wird es wiederbeleben. Er wird der Diktator der Welt sein. Doch wer wird ihn besiegen? Es wird Christus sein, der zum zweiten Mal auf diese Welt kommen wird. Christus ist der vierte Schmied. Er wird es sein, der das wiederbelebte römische Imperium am Ende der Zeit zerschlagen wird. Die Auslegung von Sacharjas Visionen macht uns deutlich, warum es so wichtig ist, sich mit dem ganzen Wort Gottes zu beschäftigen. Denn es gilt, was im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20 geschrieben steht. Nämlich, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das bedeutet, dass die Schrift sich selbst auslegen muss. Einzelne Bibelstellen müssen in Gottes wunderbaren Plan, der bis in die Ewigkeit reicht, eingefügt und aus dieser Perspektive gedeutet werden. Es ist interessant, dass Jesus, als er als Mensch auf dieser Welt lebte, auch ein Handwerker war. Wenn er dann das zweite Mal erscheint, wird er, nach dieser Prophetie in Sacharja, wieder als Handwerker, eben als Schmied, aktiv werden. Er wird tatkräftig den Herrscher dieser Welt besiegen und sein eigenes Königreich errichten, in dem Jerusalem der Mittelpunkt sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die Welt erzittern, die weltweite Gemeinde wird ihn fürchten und Israel wird von Gott geschützt werden. In dieser Prophetie sehen wir, wie auch in den anderen neuen Visionen, dass Gott erstens noch nicht fertig ist mit der Nation Israel und zweitens, dass Gott, wenn er Israel und Juda und Jerusalem sagt, auch genau diese Orte meint. Damit wende ich mich gegen eine Auslegung, die besagt, dass die sogenannten 10 verlorenen Stämme Israels in Großbritannien und den USA zu finden sind. Meinem Verständnis nach gibt es keinerlei Anlass, die Ortsangaben Juda und Jerusalem nicht wörtlich zu verstehen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Gedanken für Sie persönlich mitgeben, den ich aus diesem Text ableite. Es macht auch keinen Unterschied, wer Sie sind, welcher Nationalität Sie angehören oder was Sie in Ihrem Leben schon erlebt haben. Denn wenn Sie in Christus sind, dann gehören Sie ebenfalls zum auserwählten Volk, sind von Gott geliebt und von ihm als sein Kind angenommen. Wir strecken uns mit allen, die Gott lieben, voller Hoffnung aus nach der Stadt, die Gott erbaut hat, wie es in Hebräer 11, Vers 10 heißt. Doch Gott wird auch die Prophetien erfüllen, die er in Bezug auf Israel ausgesprochen hat. Er ist treu, denn wenn er nicht in Bezug auf Israel zu seinem Wort stehen würde, könnten wir dann seinen Versprechen in Bezug auf die christliche Gemeinde vertrauen? Doch auf Gottes Wort kann man sich verlassen, sowohl in Bezug auf Israel als auch in Bezug auf uns. Kommen wir nun zur vierten Vision, die in den Versen 5 bis 9 wiedergegeben wird. Diese Vision hat den Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem durch die zurückgekehrten Juden zur Zeit von Sacharja zum Inhalt. Doch ist die Prophetie damit nicht erschöpft. Wie auch bei anderen Prophetien geht Sacharjas Blick weiter in die Zukunft. Er blickt darüber hinaus bis in die letzte Zeit. In dieser Zeit wird die Wüste blühen. Es wird nämlich viel wüst sein auf der Erde. Und Christus wird der Herr in Jerusalem sein. Ich liebe die Stadt Jerusalem, wie sie heute ist, nicht besonders. Aber wenn Jesus dort einzieht, wird sich die Stadt positiv verändern und wir alle werden sie lieben. Jerusalem wird dann der Mittelpunkt der Welt sein. Dies wird der Herr vollenden, wie er es schon in Sacharja 1, Vers 17 gesagt hat. So spricht der Herr Zebaoth, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Wir sehen auch an dieser Prophetie, dass die Aussagen, die Sacharja macht, nicht nur für seine Zeit gelten, sondern überzeitliche Bedeutung haben. Gott hat Pläne und Ziele mit Israel. Er wird es niemals verwerfen. Auch wenn die Umstände zur Zeit von Sacharja entmutigend waren und es den Anschein hatte, als hätte Gott den Überrest seines Volkes vergessen, teilt er ihm durch Sacharja mit, dass dies nicht der Fall ist. Nein, er hatte es nicht fallen gelassen. Im Gegenteil, er hat ewige Gedanken mit seinem Volk. Darauf weist der Apostel Paulus auch die Christen hin. In Philipper 1, Vers 6 schreibt er, »Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu.« In Sacharja 2, in den Versen 5 bis 9, schildert Sacharja nun seine vierte Vision. Ich beginne mit Vers 5. Sacharja berichtet, »Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in der Hand.« Wieder sieht Sacharja diese Vision nicht nur im Traum, sondern mit seinen eigenen geöffneten Augen. Er schläft nicht, sondern ist hellwach. Er berichtet, siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in der Hand. Die Erscheinung dieses Mannes macht meiner Ansicht nach deutlich, dass es sich hier wieder um den Engel des Herrn, also den menschgewordenen Christus handelt, denselben, der auch schon in der ersten Vision auf dem roten Pferd erschien. Warum bin ich dieser Überzeugung? Sacharja bezeichnet ihn schließlich einfach nur als einen Mann. Richtig. Genauso tut er es auch in Kapitel 6, Vers 12. Doch dort finden wir noch weitere Informationen. Dort heißt es, »Geh zum Hohenpriester Jeschua und sprich zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird's sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel.« Und damit spricht er vom Zweig Davids, dem Spross aus dem Hause Isais, der Jesus Christus ist. Ich gehe davon aus, dass genau dieser Spross aus dem Hause Davids auch hier in Kapitel 2 unseres Bibeltextes gemeint ist, nämlich Jesus Christus. Doch was hat es mit der Messschnur auf sich, die der Mann in seiner Hand hat? Ich möchte das mit Hilfe von anderen Versen der Heiligen Schrift erklären. In Jeremia 31 lesen wir: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die Stadt des Herrn gebaut werden wird vom Turm Hananel bis ans Ecktor. Und die Messschnur wird weiter geradeaus gehen bis an den Hügel Gareb und sich nach Goa hinwenden. Liebe Hörer, wenn Gott in der Bibel eine Messschnur gebraucht, dann meint das, dass er sich für dasjenige oder diejenigen einsetzt, das er bzw. die er misst. Hier bei Jeremia misst er die Stadt Jerusalem. Auch der Prophet Hesekiel spricht vom Messen. In Kapitel 40 des Hesekiel-Buches berichtet er: In göttlichen Gesichten führte mich der Herr ins Land Israel und stellte mich auf einen sehr hohen Berg. Darauf war etwas wie der Bau einer Stadt gegen Süden. Und als er mich dorthin gebracht hatte, siehe, da war ein Mann, der war anzuschauen wie Erz. Er hatte eine leinene Schnur und eine Messrute in seiner Hand und stand unter dem Tor. Wenn wir dann weiterlesen, spricht diese Bibelstelle vom Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Auch in der Offenbarung, Kapitel 11, ist vom Ausmessen die Rede. Der Seher Johannes berichtet dort: Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt: Steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Auch hier geht es meiner Ansicht nach um den Wiederaufbau des Tempels. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Sacharja. In seiner Prophetie vom Mann mit der Messschnur fährt Sacharja in Kapitel 2, Vers 6 folgendermaßen fort: Und ich sprach: Wo gehst du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem auszumessen und zu sehen, wie lang und breit es werden soll. Wo gehst du hin? Lautet Sacharjas interessierte Frage. Was hast du mit der Messschnur vor? Offensichtlich will der Mann, der ihm antwortet, andeuten, dass die Stadt Jerusalem gewachsen ist und neu vermessen werden muss. Das ist zur Zeit Sacharjas so gewesen, aber heute erst recht. Die Stadt Jerusalem ist in den letzten Jahrzehnten sehr gewachsen, weit über ihre ursprünglichen Mauern hinaus. Auf jeder Anhöhe um Jerusalem sieht man Baustellen. Allerdings glaube ich nicht, dass die derzeitigen Bauaktivitäten eine Erfüllung der Prophetie von Sacharja sind, sondern ich bin davon überzeugt, dass diese Prophetie erst in der Zukunft ihre volle Erfüllung finden wird. Selbst wenn man alle Juden des Landes verweisen würde, würde das nichts an Gottes Prophetie ändern, sie wieder in ihr Land zurückzubringen. Und genau das hat er in den folgenden Versen angekündigt. Ich lese weiter ab Vers 7. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, stand da, und ein anderer Engel ging heraus ihm entgegen und sprach zu ihm: Lauf hin und sage diesem jungen Mann, Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt werden, wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird. Der junge Mann, der hier erwähnt wird, ist offensichtlich Sacharja, zu dem der Engel sprechen soll. Und er sagt ihm etwas Wichtiges über die Stadt Jerusalem. Es wird eine Stadt werden, die keine Mauern mehr hat. Wenn wir heute nach Jerusalem gehen, sehen wir, dass nur die Altstadt von Mauern umgeben ist. Der größere Teil der Stadt befindet sich außerhalb der Mauern, auf den Höhen um die Stadt herum verteilt. Das wird auch dann der Fall sein, wenn diese Prophetie von Sacharja sich endgültig erfüllt. Mauern werden in der Zukunft Jerusalems keine Bedeutung mehr haben. Auch wird die Stadt im Frieden leben, denn der Fürst des Friedens wird in ihr regieren und persönlich für ihren Schutz sorgen, wie es in Vers 9 angekündigt wird. Doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Das ist heute noch nicht eingetroffen. Israel wird durch andere Nationen unterstützt und bekommt von anderer Seite her Hilfe. Doch Gott verspricht hier, dass er selbst in der Zukunft wie eine feurige Mauer um die Stadt sein wird. Das heißt, Gott selbst wird der Schutz Jerusalems sein. Und das wird mit Sicherheit auf übernatürliche Weise stattfinden. Doch er wird nicht nur ihr Schutz sein, sondern auch mitten unter ihnen wohnen. Die Herrlichkeit des Herrn wird unter ihnen sichtbar sein. Dies wird erst in der Zukunft so sein. Doch den Zurückgekehrten, zu denen Sacharja hier spricht, gilt schon jetzt die Verheißung Gottes, die er bereits Abraham gegeben hat. Im ersten Buch Mose heißt es am Anfang von Kapitel 15, »Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.« Gott wird alles ausführen, was er jemals versprochen hat. Daniel, Hesekiel, Sacharja und die Offenbarung von Johannes sind die vier apokalyptischen Bücher der Bibel. Sie blicken alle in die Zukunft und sehen die Errichtung des Reiches Gottes voraus. Ich möchte an dieser Stelle aus Hesekiel 43 zitieren, wo Hesekiel die kommende Herrlichkeit beschreibt, die in Christus Jesus, dem Messias, erscheint. Hesekiel berichtet, »Und er führte mich wieder zum Tor im Osten. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten und brauste, wie ein großes Wasser braust, und es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit.« Ich denke, hier ist von Jesus, dem Messias, die Rede, der den Tempel betritt. Er kommt von Osten. Das erklärt die große Bedeutung des sogenannten Goldenen Tores in der östlichen Mauer von Jerusalem, auch wenn dieses Tor zurzeit noch zugemauert ist. Gegenüber diesem Tor findet man unzählige Gräber von Juden, die glaubten, dass sie auferstehen werden, wenn sich diese Prophetie vom Messias erfüllt. Und sie wollen da sein, wenn der Messias endlich erscheint. Hesekiel liefert uns in Kapitel 43, in den Versen 3 bis 7, dazu nähere Informationen. Dort lesen wir, »Und es war ganz so wie das Gesicht, das ich geschaut hatte«, gemeint ist eine Vision, »als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören, und wie das Gesicht, das ich gesehen hatte am Fluss Kebar. Da fiel ich nieder auf mein Angesicht«, und die Herrlichkeit des Herrn kam hinein ins Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Da hob mich der Geist auf und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen mit mir reden vom Hause heraus, während der Mann neben mir stand. Und er sprach zu mir, »Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Und das Haus Israel soll nicht mehr meinen heiligen Namen entweihen, weder sie noch ihre Könige.« Soweit ein Abschnitt aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 43. Wir haben es eben gehört, hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Hier ist von einer Ewigkeitsperspektive die Rede. Das ist viel mehr als nur eine Prophetie für die Zeit von Hesekiel. Und auch Sacharja schaut durch die Jahrhunderte bis ans Ende der Zeit und sogar darüber hinaus auf die Zeit, wenn Jesus sein ewiges Reich errichten wird. Im Hinblick auf unseren Bibeltext aus dem Buch Sacharja sind wir am Schluss einer inhaltsreichen Lektion angelangt, die uns einen Überblick über Jahrhunderte an Heils- und Weltgeschichte gibt. Sie zeigt, dass Gott mitten im Auf und Ab der Geschichte wirkt, dass ihm die Geschichte niemals entglitten ist, auch wenn es sich in der jeweiligen Phase vielleicht so anfühlte oder so aussah. Nein, Gottes Plan, der sich von der Schöpfung bis zum Ende der Welt entfaltet, kommt zur Erfüllung. Das gilt für die große Geschichte genauso wie für die Geschichte Israels, aber auch genauso für Ihre und meine kleine Geschichte. Auch wenn es in manchen Zeiten den Anschein hat, dass Gott weit weg ist, dass ihm die Dinge außer Kontrolle geraten sind, stimmt das nicht. Er hat Sie und mich und unsere Geschichte in seiner Hand. Er sieht das Ziel und hat mit seinen Kindern, also auch mit Ihnen, gute Pläne. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.